Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Im Sommer und Herbst ist Reisezeit. Gerne besuchen wir fremde Länder und schauen uns die dortigen Sehenswürdigkeiten an. Höhepunkte im Programm sind meist die Besuche religiöser Stätten, Notre Dame in Paris, die Pyramiden in Ägypten und Mexiko oder hinduistische Tempel in Indien. Solche Besuche bergen auch Konfliktpotenzial. Welche Auswirkungen hat der Tourismus auf die Religion in den beliebten Reiseländern? Und was bedeutet es, wenn wir als Souvenirs religiöse Gegenstände wie Buddha-Statuen oder indische Heiligenbilder mit nach Hause nehmen? Noemi Gradwohl hat dazu den Religionswissenschaftler Michael Strausberg und die Religionsethnologin Cornelia Vogelsanger befragt.
Immer wieder reisen wir, reisen in andere, ferne Länder. Der Tourismus ist weltweit einer der größten Wirtschaftszweige. Laut der Welttourismusorganisation erzielt er einen Jahresumsatz von weit über 600 Milliarden Dollar. Warum aber reisen wir? Reisen ist ein Bedürfnis so alt wie die Menschheit, meint die Zürcher Religionsethnologin Cornelia Vogelsanger.
Man reist, um sich zu bilden, um Neues zu erfahren, im wörtlichen Sinn erfahren. Und das ist ja ein ganz altes Phänomen. Das hat es in allen Kulturen gegeben. Es gibt natürlich auch Kulturen, die ganz abgeschlossen waren, wo man nicht groß gereist ist. Aber früher, im Mittelalter, waren zum Beispiel die Wallfahrten eine Möglichkeit, fremde Welten, fremde Gegenden kennenzulernen und dann auch die Menschen.
Die Menschen. Es gibt Sprachen, in denen im Wort Mensch das Reisen schon mit inbegriffen ist.
Es gibt ja verschiedene Definitionen, was ein Mensch ist. Und es gibt auch Sprachen, in denen der Mensch zum Beispiel als Geher bezeichnet wird, einer, der sich bewegt. Der Mensch ist ein Wesen, das sich eben bewegen kann, im Gegensatz zu einem Baum, der stehen bleibt. Und dadurch, dass er sich bewegt, wandelt er sich. Er kann gar nicht derselbe bleiben, er kommt nicht als derselbe zurück.
Der Mensch verändert sich durch das Reisen, so eine asiatische Auffassung. Und auch die Reisenden verändern das Land, das sie bereisen. Neue Länder erschließen sich oder ganze Kontinente.
Es gibt zum Beispiel den Satz von Goethe, Europa entstand, indem es nach Santiago pilgerte. Was sich da alles abgespielt hat auf diesen Routen, die Reisewege mussten gesichert werden, das Bankenwesen ist eigentlich indirekt so entstanden.
Und für die Reisenden hat man entlang dieser Routen erste Gasthöfe eingerichtet. Mit den Wallfahrten ist also eine ganze Infrastruktur entstanden. Während bis anhin Wallfahrten Sinn und Zweck einer Reise gewesen sind, sogar Verbrecher konnten sich als Pilger ihre Strafe abverdienen, hat sich das Reisen ab dem 19. Jahrhundert grundlegend gewandelt. Die wohlhabenden Damen und Herren der Gesellschaft reisten nunmehr zum Vergnügen. Auch in Klöster, Kirchen, Tempel und andere religiöse Stätten. Freiwillig. Und das bis heute. Das Vergnügen am Besuch sakraler Stätten ist für die Tourismusbranche zu einem wichtigen Faktor geworden. Reiseanbieter werben gezielt mit solchen Stätten. Das sagt der Religionswissenschaftler Michael Stausberg, der im norwegischen Bergen lehrt.
Wenn man sich Reisekataloge anschaut, dann wird oft mit ästhetisch attraktiv wirkenden Städten geworben, mit Dingen, die exotisch aussehen, gerne in besonderen Naturumständen gelegen. Diese Art Sehenswürdigkeiten sind ein zentraler Bestandteil des Tourismus insgesamt.
Der Besuch religiöser Stätten kann den Ausschlag geben, eine Reise überhaupt anzutreten. Einmal in der Kirche Notre Dame in Paris gewesen zu sein. Sie ist mit 13,5 Millionen Besucherinnen und Besucher jährlich das populärste Reiseziel in Europa. Oder bei den Pyramiden in Ägypten und Mexiko oder in einem Tempel in Indien. Während die heimischen Kirchen und sakralen Institutionen an Besuchermangel während der Gottesdienste leiden, besichtigen die gleichen Leute im Ausland die Kirchen und Tempel. Warum suchen wir solche Stätten auf? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat Michael Stausberg an der Universität Bergen eine Studie durchgeführt. Diese ist Teil des Buches mit dem Titel Religion im modernen Tourismus, das im Verlag der Weltreligion erschienen ist. Sind wir vielleicht religiöser, als wir es zugeben? Nein, meint der Religionswissenschaftler.
Es gibt viele Besucher, die, wenn ich mich auf unsere Studie hier in Bergen beziehe, die auch uns ganz klar gesagt haben, dass sie nicht an Religion interessiert sind oder die Kirchen nicht wegen ihrer etwaigen religiösen Eigenschaften besucht haben, sondern aus Interesse für Kunstgeschichte, aus Interesse an Architektur, aus Interesse an der Aussicht. An regnerischen Tagen nimmt man auch gerne einfach mal seine Zuflucht in eine Kirche. Also da macht man dann einfach eine Pause.
Eine Pause vom anstrengenden Reisen. Eine Pause, in der aber etwas geschehen kann, das man gar nicht beabsichtigt hat. Zum Beispiel, wenn man sich in diesen Städten Kunst anschaut.
Und diese Kunst ist eben nun mal in Kirchen religiöse Kunst. Und auf diese Weise wird man religiösen Botschaften ausgesetzt. Also kann es durchaus auch zu einer Art intellektuellen Auseinandersetzung kommen. Es kann sich darüber hinaus aber auch noch weiteres abspielen, zum Beispiel, dass man durch die Atmosphäre dieser Orte in eine Stimmung fällt, die man als meditativ beschreiben könnte. Und viele Touristen haben uns durchaus auch erzählt, dass sie dann, wenn man dort sitzt, dass man durchaus dann auch über Fragen des Lebens anfängt nachzudenken. Also hier finden Prozesse statt, die durchaus in Sphären sozusagen übergreifen können, in denen dann eher religiöse Muster und Themen auch abgerufen werden.
Eine besondere Situation, welche die religiösen Stätten zu nutzen wissen, meint Michael Stausberg weiter.
Das ist immerhin für Kirchen beispielsweise eine sehr konkrete Möglichkeit, mit größeren Menschenmengen überhaupt in Berührung zu kommen oder wieder in Berührung zu kommen.
In diesem Sinne ist Tourismus für die Religionen ein Gewinn. Was aber geschieht mit den Orten selber? Ursprünglich sind sie ja nicht als Touristenattraktionen geschaffen worden. Aus ethnologischer Sicht verändern Touristen einen religiösen Ort. Davon ist die Religionsethnologin Cornelia Vogelsanger überzeugt. Sie hat sich zu Studienzwecken immer wieder länger in Indien aufgehalten und kennt die dortige Philosophie.
Ich denke schon, dass ein sogenannter heiliger Ort, eine solche Stätte, ganz stark auch lebt von den Menschen, die ihn besuchen. Und jeder bringt was mit und lässt auch etwas da. Und in Indien sagt man, die Orte nehmen das alles auf. Und man sagt, wenn ein Heiliger unter einem Baum übernachtet hat, dann ist die Energie nachher an dem Ort anders.
Die Menschen laden nach dieser Auffassung den Ort also auf. Und wenn so viele Menschen zusammenkommen, sind Konflikte schon vorprogrammiert. Die Bevölkerung kann sich zum Beispiel durch die Touristinnen und Touristen bei der Ausübung ihrer rituellen Tätigkeit gestört fühlen. Was kann man tun? Wichtig sei, dass sich die Reisenden an Anstandsregeln halten, meint die Ethnologin, und dazu gehöre mehr als einfach Beine und Schultern zu bedecken. Diese Ansicht teilt auch Religionswissenschaftler Michael Stausberg.
Man findet eigentlich an fast allen religiösen Stätten gewisse Formen von Gebrauchsanweisungen. Es gibt auch viele Orte, an denen Fotografieren nicht erwünscht ist oder verboten ist. Und das kann teilweise konservatorische Ursachen haben. Das markiert andererseits aber auch mitunter gewisse Grenzen in der Nutzung. Man will, dass Räume nicht nur mit dem touristischen Auge gesehen werden, sondern auch als religiöse Stätten wahrgenommen werden.
Der Tourist oder die Touristin ist also angehalten, sich zu benehmen. Wer reist, weiß aber aus eigener Erfahrung, dass nicht nur die Reisenden einen Ort touristisch prägen, sondern auch die Leute vor Ort. So posieren zum Beispiel Priester für Fotos oder Volksgruppen führen ihre Rituale explizit für Reisende auf. Hier zeigten sich Abhängigkeiten, so Michael Stausberg.
Bestimmte Organisationen sind relativ autonom, andere hingegen sind abhängig von politischen Entscheidungsträgern, die einfach auch sagen können, wir brauchen das, das ist eine attraktive Geschichte, das macht diese Region interessant, wir restaurieren, wir geben euch Geld, wir stellen Dinge wieder her, aber ihr müsst dann bitte eben auch mitspielen.
Ein zweischneidiger Handel. Einerseits bringt er den Institutionen Geld, andererseits stört der Tourismus das Alltagsleben der Gemeinschaften. Religion wird in diesem Sinne zur Folklore, Rituelles verkommt zur Unterhaltung. Ein Problem, das die Ethnologin Cornelia Vogelsanger aus eigener Erfahrung kennt.
Ich habe das auch zum Beispiel in Borneo erlebt. Ich habe dort mal geforscht in Langhäusern, also wo die Iban leben. Und dann kommt eine Touristengruppe und die Iban führen ihre Tänze, ihre Stammestänze vor. Kurze Show für die Touristen, bis sich die zu langweilen beginnen. Und das tut schon weh, wenn man das erlebt mit Menschen, die eine ganz starke spirituelle Welt haben oder vor kurzer Zeit noch hatten. Und da gibt es tatsächlich ganz schlimme Sachen von Kulturzerstörung.
Kulturzerstörung als Preis dafür, ein attraktives Tourismusziel zu sein. Diese wirtschaftliche Abhängigkeit führt zum Ausverkauf der Kultur. Was also tun? Den Schaden möglichst klein zu halten ist schwierig, denn Geld macht verführbar. Doch das reicht nicht als Erklärung. In asiatischen Ländern zum Beispiel spielt noch eine kulturelle Eigenart mit rein.
Die Trennung zwischen Religion und säkularer Sphäre oder zwischen öffentlich und privat, die wir kennen, die gibt's in anderen Kulturen nicht unbedingt. Da ist die Religion etwas, zu dem jeder Zugang hat, etwas, das in der Öffentlichkeit auch stattfindet in Form von Ritualen, Kultobjekten. Und die Leute haben gar nicht gelernt, sich abzugrenzen. Und wenn sie dann merken, was mit ihnen geschieht, ist es vielleicht schon zu spät.
Zu spät, um einen gefährlichen Zerstörungsprozess aufzuhalten. Denn das ist die Kehrseite des Tourismus. Er kann ganze Regionen kaputt machen. Und dies nicht nur im fernen Indien, sondern auch ganz nah in Europa. Das weiß Cornelia Vogelsanger aus eigener Erfahrung.
Als ich das erste Mal vor vielen Jahren nach Griechenland kam, da habe ich noch erlebt, wie diese uralte Haltung gegenüber dem Fremden, der Fremde ist ein Gast. Das habe ich an vielen Orten erlebt, dass jemand aus dem Haus kam, einem ein Glas Wasser angeboten hat, wenn man vorbeikam, oder einen ins Haus geladen hat. Und das war nicht direkt etwas Religiöses, aber es war eine sehr ehrfürchtige, respektvolle Art und Weise, sich zu verhalten gegenüber dem Fremden. Ich habe das eigentlich als altes religiöses Verhalten aus der Antike noch erlebt. Und dann, als ich 15 Jahre später wieder kam, war das in dieser Gegend weg, weil zu viele Touristen durch die Dörfer getrampelt waren, sich nackt an den Strand gelegt hatten, keine Ahnung hatten, wie diese Menschen hier denken und leben und woran sie glauben und was ihre Regeln sind. Und ich denke, so werden diese Menschen von damals nie mehr einem Gast begegnen, einem Fremden.
Touristen, die sich nackt an den Strand legen, laut Party machen und die Gegend in einem gewissen Sinn niedertrampeln, ein Bild des Grauens. Gruppenreisende schaden den Regionen weit über die religiösen Städten hinaus, so das Fazit von Cornelia Vogelsanger. Diese Art des Reisens zwinge einem nicht, sich wirklich auf das Land und die Leute einzulassen.
Das ist natürlich die Grenze des Pauschaltourismus. Man bleibt immer in der Gruppe, man ist nicht wirklich ausgesetzt den Erfahrungen, man schaut sich das fast an wie im Fernsehen, nicht ganz. Man ist schon physisch auch da, aber es bleibt halt sehr an der Oberfläche.
Sind also die Pauschaltouristen die Quelle des Übels? Nicht nur.
Auch bin ich im Laufe der Jahre kritisch geworden gegenüber all den Einzelreisenden, denen ich in Asien begegnet bin und die sagten, aus allen Nationen, die sagen, ich möchte mal wohin kommen, wo man noch nie einen Weißen gesehen hat, wo die überhaupt keine weiße Haut kennen und in eine völlig unberührte Gegend. Und ich habe manchmal gedacht, diese Art von Touristen können ja noch Schlimmeres anrichten als die Pauschaltouristen, die wenigstens auf den großen Routen bleiben, weil sie überall hin ihre Werte tragen und überall reintrampeln und alles mitbekommen wollen.
Die Ethnologin geht mit Reisenden hart ins Gericht. Soll man als Konsequenz also ganz aufs Reisen verzichten? Keinesfalls. Das stellt Cornelia Vogelsanger klar.
Reisen kann einen so viel lehren, wir können es gar nicht verhindern. Kulturkontakt hat es immer schon gegeben. Kulturen sind etwas Lebendiges, die verändern sich auch. Und für uns ist es sehr wichtig, andere Welten auch zu verstehen.
Denn wenn wir uns bemühen, andere Welten zu verstehen, so fällt das auf uns zurück.
Ich glaube, wir sehen auch unsere eigene Tradition neu. Und ich glaube, dass wir heute unbedingt diesen Blick brauchen auf das eigene durch das Fremde. Wir sind zu sehr in Bewegung. Wir können nicht einfach mehr in dem Dorf alt werden, in dem wir geboren sind, denn auch dieses Dorf hat sich verändert.
Und mit dieser Veränderung müssen wir uns auseinandersetzen. Fremde Kulturen sind also der Schlüssel zur eigenen. Und wenn sich verschiedene Kulturen begegnen, spielen wiederum die Religionen eine entscheidende Rolle. Das verdeutlicht folgendes Beispiel.
Unsere spirituellen und religiösen Traditionen sind oft das, worüber wir uns am wenigsten bewusst sind. Wenn aber Menschen dann in ein fremdes Land kommen und sehen, man kann Religion auch ganz anders leben, dann setzt das etwas im Gang. Ein Beispiel. Ein Student hat in den Sommerferien eine Reise nach Indonesien gemacht. Nachher hat er mir erzählt, es hätte ihn wahnsinnig beeindruckt, dass ihn junge Leute, Studenten in verschiedenen Ländern und auch in Indonesien immer zuerst gefragt hätten, glaubst du an Gott? Und im Moment, wo er gesagt hat, ja, haben sie zum Ausdruck gebracht, du bist einer, dem wir trauen können, dich können wir ernst nehmen. Und wenn er sich reserviert geäußert hat, dann blieben die auch reserviert. Und das war für ihn etwas ganz Neues, dass Religion so wichtig sein kann, weil man ja bei uns über Religion viel weniger spricht. Und er hat realisiert, dass wir in Europa eigentlich eine Minderheit sind in der globalen Gesellschaft, die die Religion so in eine Ecke gestellt haben.
Die Glaubensfrage öffnet oder verschließt uns den Zugang zu den Menschen. Und so ist es letztlich weniger der Besuch von heiligen Stätten, welcher eine Reise interessant macht, sondern die Begegnung mit den Menschen. Erst durch sie gewinnen wir eine neue Sicht auf die Dinge, erst durch sie verstehen wir im besten Fall unsere eigene Welt. Und was bleibt uns nach der Reise? Erinnerungen. Als Erinnerungshilfen bringen wir gerne etwas mit. Das ist der Sinn der Souvenirs, der Mitbringsel, meint Religionswissenschaftler Michael Stausberg.
Die Reise ist ja sozusagen ein immaterielles Gut, aber wir können eben solche immateriellen Geschehnisse auch in materielle Wirklichkeit überführen, etwa mit Hilfe von Souvenirs oder auch mit Hilfe von Fotos, mit Hilfe von Videos, die ja im weitesten Sinne auch eine Art von Souvenirs darstellen.
Diese Ansicht teilt auch die Ethnologin Cornelia Vogelsanger.
Ich denke, das ist ein tiefes Bedürfnis. Man bringt von einer Reise immer Sachen nach Hause und man bringt auch Geschenke nach Hause. Und etwas vom Geist dieser fremden Welten geht ja auch in die Objekte ein, die da hergestellt werden. Und ich habe lange in einem Museum gearbeitet und es hat mich immer fasziniert, wie viel Denken, Vorstellungen, Glauben, auch Wissen in ein kleines Stück Materie eingehen kann.
Mit diesen Souvenirs erfreuen wir uns nicht nur selber, sie dienen uns auch dazu, unserem Umfeld zu zeigen, wer wir sind und was uns bewegt. Anders ausgedrückt, mit ihnen kreieren wir uns ein Image. Das sagt Michael Stausberg.
Wir reisen natürlich alle an Destinationen, die etwas über uns selbst aussagen. Und es ist ja auch eine Art, andere Menschen kennenzulernen, wenn man mit ihnen über ihre Reisen spricht. Also sag mir, wo du hinfährst und ich sag dir, wer du bist. Und das gilt auch für unser Verhältnis zu uns selbst. Ja, wir haben gewisse Selbstbilder, wir nehmen uns als bestimmte Personen wahr und das inszenieren wir sozusagen über unsere Reisen und das halten wir uns vor Auge durch solche Objekte.
Für diese Inszenierung benutzen wir nicht nur Schmuck oder Kunsthandwerk, sondern auch Kreuze, Buddha-Figuren, afrikanische Masken, Objekte, die wir eventuell erworben haben, als wir uns religiöse Stätten angeschaut haben. Was bedeutet das, wenn wir von unseren Reisen religiöse Objekte mit nach Hause bringen?
Gesellschaftlich sind das Konsumgüter, die wandern, wie Konsumgüter immer schon gewandert sind, zu gewissen Zeiten halt intensiver, und zwar an andere Güter, und zwar mal Glasperlen oder es war Schmuck. Und religiöse Symbole scheinen heute viele Menschen zu faszinieren. Ich kenne jemanden, der hat einen Buddha aufgestellt, beleuchtet, bei seinem privaten Swimmingpool, wo das einen Buddhisten wohl eher schockieren würde. Aber was ist es für uns? Es ist vielleicht auch eine Sehnsucht, etwas zu besitzen, was eine Bedeutung hat, die über den Alltag hinausgeht.
Eine Sehnsucht nach etwas Größerem. Sind wir am Ende doch religiöser, als wir zugeben möchten? Michael Stausberg hat auch dazu eine Studie durchgeführt und sagt klar Nein.
Uns sind durchaus Informanten begegnet, die uns erzählt haben, nein, nein, das hat überhaupt nichts mit Religion zu tun, bitte. Also die sich sehr dagegen verwehrt haben. Von daher darf man das Vorhandensein von Souvenirs nicht einfach verkürzen auf eine religiöse Beziehung zu diesen Objekten. Ich sehe darin eine Spiegelung dessen, was uns allenthalben begegnet. Wir machen uns ja auch keine Probleme damit, etwa Speisen oder Getränke zu uns zu nehmen, die aus ganz anderen Kulturen kommen und die wir uns im Alltagsleben ganz selbstverständlich einverleibt haben. Ich denke, das ist ein Teil der globalen Wirklichkeit.
Dieses globale Konsumieren zeigt sich dann ganz konkret in unseren vier Wänden, auch durch ein Mit- oder Nebeneinander verschiedener Religionen.
Wir sprechen oft davon, dass wir in einer Art religiösen Marktsituation uns befinden. Und auch das sehen wir dort wieder. Also man kann eben tatsächlich Produkte unterschiedlicher Religionen erwerben. Und Religion oder die Gegenwart von Religionen sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Privaten ist eben eigentlich viel mehr als jetzt der individuelle Glaube.
Reisen wir noch einmal zurück an den Ort, wo wir diese Souvenirs, diese Mitbringsel erworben haben. Gerne unterscheiden wir zwischen speziell für Touristen angefertigten Produkten, wie etwa dem Nachdruck von heiligen Bildern, und Gegenständen, die für rituelle Handlungen gebraucht werden, sogenannt echte Gegenstände. Diese Unterscheidung jedoch lässt die Zürcher Religionsethnologin Cornelia Vogelsanger nicht gelten. Sie sagt, wichtig sei zu wissen, ob die Gegenstände geweiht sind oder nicht. Ein Unterschied, den man in Indien zum Beispiel mit etwas Kenntnis leicht ausmachen könne.
Im Hinduismus würde das unbedingt einen Unterschied machen. Und man sieht das auch oft. Ich komme in ein Haus und da stehen kleine Götterfiguren in der Küche und die haben alle so aufgeklebte Augen. An manchen Orten sieht man es daran. Aufgeklebte Augen aus Email oder aus Muschel. Und dann sieht man sofort, diese Götterfiguren sind lebendig, die sind im Gebrauch, also die wurden geweiht und die Gottheit wurde hineingeholt in die Figur. Und meistens, wenn die Leute dann so ein Stück verkaufen, dann nehmen sie das göttliche Leben raus. Irgendwie wird das Stück entleert.
Eigentlich eine klare Ausgangslage. Religiöse Souvenirs soll man nur erwerben, wenn sie entweder nicht mehr geweiht sind oder wenn sie leicht wiederherzustellen sind. Doch auch hier gibt es Konfliktpotenzial. Dann, wenn Geld ins Spiel kommt. Wenn den Menschen vor Ort für geweihte Gegenstände hohe Summen angeboten werden. Eine Gefahr, die nicht unbedingt von den Pauschaltouristen ausgeht, sondern von den Individuellreisenden, meint die Religionsethnologin. Denn Individuellreisende kommen mit der Bevölkerung viel stärker in Berührung. Also können Religionsgemeinschaften in wirtschaftlich schlecht gestellten Ländern durch den Tourismus nur verlieren. Nicht unbedingt, meint der Religionswissenschaftler Michael Stausberg. Es gäbe am Tourismus durchaus positive Seiten für die Religion.
Die gibt es ja auch auf der Art und Weise, dass wir eben jetzt bestimmte Phänomene als Religionen wahrnehmen. die man vielleicht vor ein paar hundert Jahren noch entweder gar nicht kannte oder anders wahrgenommen hätte, wie etwa den Buddhismus oder den Shintoismus. Da trägt der Tourismus durchaus zu dieser Art von Globalisierung eines Religionsverständnisses bei. Und auf diese Weise trägt der Tourismus durchaus zur Verbreitung des Wissens über unterschiedliche Religionen dieser Welt bei. Und deshalb würde ich sagen, ist der Tourismus auch ein ganz wichtiger religionsgeschichtlicher Prozess.
Dieser Prozess sei Ausdruck unserer globalisierten Wirklichkeit, so Stausberg.
Ich denke einfach, dass der Tourismus eine Art Arena, ein Forum ist, der viele Leute in Kontakt bringt mit einer religiösen Vielfalt und interessanterweise auch mit Religionen in Kontakt bringt, die durchaus auch in der eigenen Alltagswelt vorhanden sind, die man dort aber nicht wahrnimmt. Also was weiß ich, man besucht eine Moschee in Istanbul, aber wie viele Muslime kennt man eigentlich in der eigenen Lebenswelt?
Und das wirft wiederum die Frage auf, ob Reisen toleranter macht. Nicht zwangsläufig. Der Religionswissenschaftler relativiert denn auch.
Jedenfalls zwingt einen die touristische Begegnung nicht dazu, die Menschen dahinter zu sehen, was insofern ein gewisses Paradox ist, weil eben viele Reisende, und da sind wir eigentlich wieder am Anfang, gerne sagen, dass sie deshalb nicht zuletzt verreisen, weil sie gerne andere Menschen, andere Kulturen kennenlernen möchten.
Etwas optimistischer sieht es Cornelia Vogelsanger. Doch, wer sich anstrenge, könne Toleranz durchs Reisen schon lernen.
Es ist das Ausgesetztsein am Reisen, das einen eigentlich tolerant macht. Man lernt vergleichen, sicher, das ist ein wichtiger Punkt, aber man ist ja auch manchmal auf die Menschen dort angewiesen oder man kommt in Situationen, die man nicht einschätzen kann und dann begegnet man freundlichen Menschen und man lernt etwas darüber, dass eigentlich alle Menschen die gleichen Grundbedürfnisse haben.
In diesem Sinne ist Reisen unabdingbar wichtig für unser Kulturverständnis. Das Muster ist klar. Die Kulturen erschließen sich über die Menschen und die Menschen auch über die Religion. Diese heikle Begegnung von Tourismus und Religion kann gelingen, wenn beide Seiten, die Reisenden und die Leute vor Ort, sich bewusst sind, welches Konfliktpotenzial sich darin verbirgt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.